Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Kranke werden Insassen, werden Gegenstände, werden Nummern. So lautete eines der Kapitel aus dem Buch Irrenhäuser, Kranke klagen an von dem Journalisten Frank Fischer und veröffentlicht wurde es 1969. Das war damals quasi so eine Art Enthüllungsreportage zur Lage der Psychiatrien in Deutschland. Das zeigte Machtmissbrauch auf, den es durch Pflegekräfte und ärztliches Personal gab, Willkür in den Kliniken, Zwangsmaßnahmen, all das war da Realität. Und dieses Buch war unter anderem ein Anstoß für das ins Leben rufen der Psychiatrie-Enquete. Die legte dann einen Bericht über die Versorgung in den Psychiatrien in Deutschland ab und das ging vor 50 Jahren an den Bundestag. Und deshalb ist das unser Anlass, heute mal drüber zu sprechen.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns gibt's immer werktags, schon ab 6 in der Früh, mit einer Folge in möglichst kompakten 10 Minuten zu einem speziellen Thema. Mal gucken, ob mir das heute gelingt, wenn wir uns die Vergangenheit der Psychiatrie, die Gegenwart und vielleicht auch ein bisschen den Ausblick darauf anschauen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 22. Oktober.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Im November 75 war es. Da legte die Psychiatrie-Enquete ihren Bericht zur Lage in den Psychiatrien vor. Und damit fiel der Startschuss zum Glück für umfangreiche Reformen in der Versorgung von psychisch Kranken. Wie das damals aussah und wie es möglichst in Zukunft vielleicht sogar noch besser werden könnte, darüber haben wir auch mit einem Experten gesprochen, mit Georg Schomerus. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Leipzig. Und er beschrieb die Situation so: Damals gab es Menschen, die ganz regulär 10 oder 15 Jahre in der Psychiatrie gelebt haben. Ist für uns natürlich, Anmerkung von mir, unvorstellbar, so lange Aufenthalte. Und er berichtete auch, das gibt's natürlich heute nicht mehr. Die Probleme, die das Leben der Menschen mit psychischen Krankheiten heute maßgeblich mitbestimmen und schwer machen, liegen nicht mehr in der Psychiatrie, sondern darin, dass sie in der Gesellschaft keinen richtigen Platz finden. Er merkt schon, harter Tobak, so früh am Morgen, vielleicht geht das besser mit einer Tasse Kaffee, holt euch die und dann geht's richtig los. Und zwar starten wir mit dem Rückblick. Wie war das damals in den 60er Jahren? Da gab es zunehmend Kritik an der Gesundheitsversorgung psychisch Erkrankter. Das war nämlich damals eher so eine Art Verwahrung statt einer tatsächlichen Versorgung. Und es erfolgte dadurch natürlich auch eine starke Ausgrenzung. Wie sich das niederschlug, das besprechen wir gleich noch. Insgesamt waren das ganz prekäre Bedingungen, auch auf die gehen wir noch ein. Und die Deutsche Gesellschaft für Sozialpsychiatrie gründete sich daraufhin und forderte Reformen. 69, habe ich eben schon erwähnt, erschien eben dieses Buch Irrenhäuser, Kranke klagen an von Frank Fischer. Der hatte auch selbst als Hilfspfleger in 7 Psychiatrien gearbeitet. Der kannte also die Zustände wirklich. 1970 kam es sogar dazu, dass die WHO Deutschland als Negativbeispiel aufführte, zum Beispiel auf Konferenzen für die psychiatrische Versorgung. Großbritannien, wenn man sich das von damals anschaut, war da schon viel weiter und moderner. Im Sommer 71 beschließt dann also der Bundestag, eine Expertenkommission einzusetzen, die diesen Bericht über die Lage in den Psychiatrien erarbeiten soll. Und im November 75 erscheint dann der Encore-Bericht und wird an die Bundesgesundheitsministerin übergeben. Das wird inzwischen so ein bisschen als historischer Wendepunkt angesehen. Denn in diesem Bericht werden 130 psychiatrische Fachkliniken mit über 94.000 Patientinnen und Patienten vorgestellt oder dargestellt. Denn ihr merkt auch schon an den Zahlen, die ich hier so um mich werfe, das bedeutete auch, jede dritte Klinik hatte über 1.000 Betten. Von diesen 94.000 Patientinnen und Patienten lebten über die Hälfte, 59%, schon mehr als 2 Jahre in der Klinik. Die waren da richtig die ganze Zeit, ja, die lebten da. Und für knapp ein Drittel galt das sogar schon länger als 10 Jahre. Die waren da also wohnhaft, muss man so sagen. Wie ging das überhaupt mit nur 130 Fachkliniken? Ja, das waren Bettensäle mit 10 oder mehr als 20 Betten. Das war ganz normal. Wobei man inzwischen auch weiß, diese Unübersichtlichkeit, die sich dadurch ergab, erhöhte auch das Risiko des Hospitalismus, also dann wiederum einer Verschlechterung des Zustandes. Was in dem Enquete-Bericht auch erwähnt wurde oder genauso dastand, die ärztliche Versorgung ist besorgniserregend, das ist ein Zitat. Das bedeutete nämlich, eine ärztliche Person, Ärztin, Arzt war für durchschnittlich 60 Betten zuständig. Jemand aus dem psychologischen Dienst, also Psychologin, Psychologe, für mehr als 500 Betten im Schnitt. Und Menschen in der Sozialarbeit, die so helfen sollten, eigentlich dann diejenigen, die da betreut wurden, wieder ins normale Leben zu integrieren, für mehr als 540 Betten. Wenn man sich das mal vorstellt, eine Person betreute im Schnitt eben mehr als 540 Personen, Irrwitz. Die Pflegekräfte waren unterqualifiziert, anders kann man es leider nicht sagen. Nur 42% hatten überhaupt eine staatlich anerkannte Ausbildung. 34% waren Pflegehelferinnen und Pflegehelfer, komplett ohne Ausbildung, wie man ja auch an dem Journalistenbeispiel gesehen hat. Es gab Beschäftigungs- und auch ArbeitstherapeutInnen, so hieß das damals, da hatten nur 26% überhaupt eine Ausbildung in dem Bereich. Das heißt, da wurde einfach irgendjemand eigentlich hingeschickt und mach halt was mit denen. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema Ausgrenzung und vielleicht erinnern sich da noch ein paar von euch dran, diese Nervenheilanstalten, wo lagen die? JWD, sage ich da als Berlinerin, ganz weit draußen. Das heißt, es wurde extra so gebaut sogar, dass sie fernab von Städten und Ballungsgebieten sich befanden. Das heißt, es war natürlich so ein bisschen Hintergedanke aus den Augen, aus dem Sinn. Das war wahrscheinlich noch aus früherer Historie gewachsen, aber es bedeutete natürlich auch unfassbar weite Strecken vom Wohnort zur Klinik für die Betroffenen. Dadurch natürlich eine erschwerte Teilhabe und eine völlig erschwerte Nachsorge. Der Bericht schaute sich natürlich auch so ein bisschen die Untergruppen an. Da fiel einfach auf, dass besonders eklatant der Mangel war in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen, von Älteren, von Suchterkrankten und von Menschen mit geistiger Behinderung. Die wurden da nämlich meistens einfach wirklich nur verwahrt und brauchten ja gar keine wirklich psychiatrische Behandlung, sondern eher adäquate Wohnform mit Heil- und SozialpädagogInnen, so wie es eben inzwischen der Fall ist. Auch ein kleiner Blick in die DDR wurde geworfen, da gab es sehr viele Parallelen zur BRD. Da herrschten ähnliche Zustände, es ging um Verwahrung, in den Kliniken gab es Hygienemängel, es waren sehr alte Anstalten, es gab wenig aktive Mitspracherechte von Patientinnen und Patienten. Und was man auch sagen kann und weiß, die Medizinerinnen beider Länder hatten schon Austausch auf Kongressen und Fortbildung, die wussten also darum. Und was waren dann die Empfehlungen bzw. Forderungen der Enquete im Jahr 75? Die Grundforderung, die quasi über allem stand, war die Beseitigung grober, inhumaner Missstände. Diese muss jeder Neuordnung der Versorgung vorausgehen. Das war jetzt ein Zitat, ja, so war quasi die Grundaussage. Und dann gab es Empfehlungen zur Neuordnung der Versorgung psychisch Kranker und Behinderter. Personell, baulich und organisatorisch sollten diese Krankenhäuser in die Lage versetzt werden, Krankheiten und Behinderungen tatsächlich zu lindern oder zu beheben. Das heißt also, da wurde endlich mal ein Therapieanspruch und ein Besserungsanspruch ausgesprochen. Es sollte um die Gleichstellung von körperlich und psychisch Erkrankten gehen. Da kann man ja fast noch sagen, aus heutiger Sicht ist das noch nicht ganz erreicht. Und die Behandlung sollte gemeindenah, bedarfsgerecht, umfassend und koordiniert erfolgen. Ganz konkret hieß das dann natürlich in Kliniken auch. Ja, ein Umbau, Rückzugsorte, Aufenthaltsräume, freie Bewegungsmöglichkeiten. Diese Ausgliederung von den Erkrankten aus ihrem eigentlichen Lebensbereich sollte vermieden werden, mehr ambulante Angebote schaffen, Tageskliniken und Stätten ausbauen, einrichten überhaupt, mehr Reha-Angebote, Wohnstätten für chronisch Erkrankte oder Ältere, auch die wurden nämlich da häufig einfach nur verwahrt. Und es wurde gefordert und auch tatsächlich gefördert, Selbsthilfe und Patientenclubs, mehr Prävention, Früherkennung, Frühbehandlung und mehr Forschung zu den psychiatrischen Themen. Und dann wollten wir natürlich von unserem Experten wissen, gut, und was wurde bis heute davon so umgesetzt? Er sagte, was sich natürlich eklatant geändert hat, diese mittlere Liegezeit. Die beträgt inzwischen so um die 24 Tage. Wir haben viele gemeindepsychiatrische Strukturen, viel mehr Personal, verbindliche Personalschlüssel, die eigentlich, ergänze ich an der Stelle auch kurz, nicht unterschritten werden dürfen. Ob das immer so passiert, ist die Frage. Aber er ergänzte weiter, das ambulante System ist differenzierter ausgebaut. Es gibt gemeindenahe Anlaufstellen wie die sozialpsychiatrischen Zentren, Tagesstätten. Rechtlich haben wir auch große Veränderungen erlebt durch die UN-Behindertenrechtskonventionen und natürlich die grundsätzliche Gesetzgebung für mehr Teilhabe. Und ich habe euch ja auch versprochen, dass wir noch einen ganz, ganz schnellen kleinen Ausblick machen in die Zukunft. Wir wollten von Georg Schomerus auch wissen, was braucht es denn heute dazu zusätzlich noch? Wir sind ja da bestimmt nicht am Ende. Und er sieht da heute eigentlich sehr viele Probleme, die gerade Menschen mit schweren psychischen Krankheiten betreffen, die außerhalb der Psychiatrie liegen. Ja, große gesellschaftliche Trends, die mit der Psychiatrie selbst erstmal gar nichts zu tun haben. Er meinte, heute findet in der Gesellschaft zum Teil mehr Ausgrenzung statt. Wir sehen in manchen Teilen der Welt eine Rückkehr zum Autoritarismus. Die Psychiatrie hat durch die Reform nach der Enquete viele Dinge erreicht und die sieht er nun möglicherweise politisch gefährdet. Er ergänzt an der Stelle da auch, wir sollten uns natürlich nicht anmaßen, dass wir gesellschaftliche Probleme in der Psychiatrie lösen können. Aber er sagte auch, wir sind wie Seismografen in der Psychiatrie, weil wir sehr viele von diesen Problemen in der Psychiatrie mitbekommen, weil die unsere Klienten am stärksten treffen. Und deshalb war auch sein Endappell quasi, und das ist jetzt auch so ein bisschen das Fazit dieser Folge, der tatsächliche Ausblick in die Zukunft: Die Psychiatrie muss sich stärker gesellschaftlich einbringen und politischer werden, um solche Missstände in der Gesellschaft oder drohende Ausgrenzung oder Verschlechterung zu benennen, damit vor allem die Menschen mit den schweren psychischen Krankheiten nicht unter die Räder kommen. Großartiges Schlussstatement. Damit entlasse ich euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter und gebt uns ein paar Sterne oder Kommentare, da wo das möglich ist.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.